Echte Männer reden, der Podcast mit Jan
und mit Rüdiger.
Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 8. Folge unseres Podcasts.
8. Folge.
Hier im Nabel der Welt, der gerade auch ein paar Flusen hat. Hier in Krefeld ist gerade die Inzidenzzahl recht hoch.
Ich dachte, dein Nabel hätte Flusen.
Ja, der Nabel der Welt
hat
Flusen, denn in Krefeld ist momentan eine Ausgangssperre verhängt, die auch irgendwo mein Alltag bestimmt.
Wie komme ich denn dann heute Abend nach Hause, Jan?
Mit der Bahn.
Gut. Was ist denn heute unser Thema?
Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, das wird sich um Männer und Musik drehen.
Ich kann ja durchaus zugeben, dass ich das wusste. Und das freut mich sehr. Also ich habe in meiner Verzweiflung in den letzten Tagen schon wieder gedacht, wir machen am liebsten was mit Corona-Leugnern und Corona hier, Corona da und Impfgegnern und habe gemerkt, als du die Idee hattest, wir machen was über Musik, hat mich das sehr gefreut, weil es ist ein Thema, was, ich glaube, die Menschheit wahrscheinlich seit ihrem Anbeginn in irgendeiner Form begleitet und ein sehr lustvolles Thema ist und vielleicht ein wenig Zerstreuung bietet von den ansonsten ja doch sehr eintönig gefärbten Nachrichtengeschehen, was es so gibt. Und ich freue mich besonders, einen Special Gast zu dem Thema da zu haben. Man soll ja nicht immer nur über Menschen reden, das heißt nicht nur über Männer und Musik, sondern wir haben einen Musiker, nämlich heute hier. Jan in seinem Zweitleben macht nämlich ganz viel Musik in verschiedenen Bands. Und ich sitze hier bei Jan im Wohnzimmer und schaue auf circa 7 bis 10 verschiedene Instrumente und eins ist ein riesiger Kontrabass. Und ich glaube, das ist auch dein Heimatinstrument, Jan, oder?
Also eigentlich ist mein Heimatinstrument die Bassgitarre. Also da bin ich, damit habe ich angefangen, in Bands zu spielen.
Ja.
Und habe mir den Kontrabass irgendwann zugelegt, weil das ein ziemlich cooles Instrument ist. Also ich fand das damals, ne,
hat das was mit Kompensation zu tun auch als Mann?
Das hat mit Soundgründen zu tun.
Okay, ja.
Ja, also ist jetzt kein Ferrari oder so. Das hat eher was damit zu tun, dass das ein traditionelles Instrument ist, was auch, finde ich, einen ziemlich eigenen Klang hat. Ich finde das ziemlich natürlich, wie so diese nasalen, knurrigen Sounds. Da höre ich gerne hin. Also ich mag diesen Klang von Kontrabässen.
Vielleicht fragt sich jetzt jemand von euch, was hat Musik explizit mit Männlichkeit zu tun? Ich meine, ich glaube, jeder hat in seinem Leben in irgendeiner Form Musikvorlieben. Man kann auch endlos und 3 Tage drüber streiten, ob man jetzt Helene Fischer geil finden sollte oder eher nicht so geil finden sollte. Also ein wirklich hohes Kulturgut des Menschseins. Ich bin aber, Jan, immer noch ein bisschen ratlos, als du vorgeschlagen hast, lass uns über Männer und Musik reden, habe ich gedacht, ja, fällt mir auch viel zu ein. Ich schrammel selber gerne mal auf meiner Gitarre rum und höre leidenschaftlich gerne Musik, habe es aber noch nicht so ganz zu packen bekommen, wie wir damit eine Podcast-Folge füllen werden. Ich habe mir so ein paar Ideen aufgeschrieben, aber vielleicht kannst du so ein bisschen helfen, wie du auf diese Idee gekommen bist.
Ja, die Idee kam mir ehrlich gesagt in unserem ersten Vorstellungsgesprächen für die Weiterbildungsgruppen, in denen du dich vorgestellt hast als Rüdiger Jähne, der vom Land kommt und auch in der Landjugend so aufgewachsen ist, jetzt aus deiner Seite auch so ein bisschen katholisch geprägt.
Es
gab keine Alternative. Und du hast erwähnt, dass es in deinem Umkreis oder in der Lebenswelt häufig diese getunten VWs mit einem Böse-Onkels-Schriftzug hinten drauf gegeben hat.
Definitiv, ja.
Ich will jetzt nicht so viel über die bösen Onkels erzählen. Ich habe in meiner Jugend, auch häufig mit dieser Band zu tun gehabt, im Sinne von Bekannten, also männlichen Bekannten, die diese Band auch gehört haben. Und für mich damals das manchmal etwas irgendwie irritierend, aber auch nachvollziehbar gewesen ist, dass das halt, das ist ja harte Musik und irgendwie ist das so, ich habe das mal im Internet gelesen, das ist so ein Kumpelrock. Also diese Freunde, die Musik gehört haben, die haben so nach außen hin, waren das die harten Kerle, haben sich selten was anmerken lassen. Wenn wir dann einen getrunken haben und die bösen Onkels angemacht haben, dann waren da so Texte wie, weiß ich nicht, nur die Besten sterben jung.
Auf gute Freunde,
ja, ja. Und dann lagen die sich in den Armen, haben mich umarmt und mir ein Küsschen auf die Wange gegeben, Tränen in den Augen gehabt und so. Mhm. Also das ist eine Art und Weise gewesen, über Musik irgendwo an Beziehungen und Emotionen dran zu kommen. Und ich habe das dann mal so ein bisschen weitergesponnen und gedacht, dass Musik, Männlichkeit, irgendwo noch Männlichkeitsbilder subkulturell auch geprägt sind. Also ich habe zum Beispiel damals ziemlich viel Hip-Hop gehört, ne, in meiner Pubertät, in der Adoleszenz, wo auch so ein Männlichkeitsbild vermittelt wird. Ne? Mhm. Recht, ja, ich sag mal, schon sehr traditionelles, ne? Und wo Männer keine Gefühle haben dürfen und da alles schwul ist und man immer der Geilste sein muss und sowas. Mhm. Also ich glaube, in Musik steckt sehr, sehr viel von diesem Männlichkeitsthema.
Und gleichzeitig weiß ich, da haben wir schon öfters drüber gesprochen, dass es als Musiker wirklich auch eine besondere Sensibilität braucht. Ne? Und ich habe gerade mit so einem Schmunzeln gesagt, also wer schon mal einen Kontrabass gesehen hat, der ist ja wirklich riesig. Und da gibt es ja auch wirklich so Assoziationen zu als Mann, wenn man das spielt. Ich weiß gar nicht, kannst du mir gleich mal helfen, ob es so viele Kontrabassistinnen gibt oder ob das so ein auch so ein eher so ein Männerinstrument ist, kann man ja so Fantasien haben, so eine Frau beim Tanz da in den Armen zu halten und da sehr sensibel und empathisch sich auch mit diesem Instrument zu verbinden. Also da gehört ja auch zum Musikmachen viel Sensibilität dazu.
Es
geht selten mit der Brechstange.
Ja, gut, ja, natürlich. Also man braucht immer irgendwas an also so Kontakt zu sich selbst, ne? Auch wenn man schreit, man muss halt auch dann richtig schreien können, so dass sich das, dass er so klingt, wie man das haben will. Es ist immer eine Auseinandersetzung mit Dingen, die einen Klang erzeugen. Da, so dass für mich immer das Stichwort Kontakt, ne? So Selbstkontakt, was will ich eigentlich machen? Und du gerade den Kontrabass ansprichst und ob das jetzt ein Männerinstrument ist, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich kenne auch nicht viele Kontrabassistinnen.
Okay.
Also wenn ich mir mal ich gucke mir manchmal, machst du vielleicht auch mit der Gitarre, How to Play, irgendwas, Videos. Genau. Ja, das sind dann meistens Männer, aber das gilt auch für alle anderen Instrumente.
Okay.
Ich habe mal in Düsseldorf eine Kontrabassistin gesehen, das war eine Asiatin, die war kleiner als ihr Kontrabass.
Ne?
Die
konnte,
glaube ich, wenn sie stand und der Kontrabass, also wenn sie hinter dem Kontrabass stand und sie ihren Arm sehr weit nach oben gestreckt hat, kam sie so an die ersten Töne, die man dann greifen kann. So. Ich glaube, das hat nichts mit der Größe zu tun. Es kann sein, dass manche Leute davon abgeschreckt sind. Dann,
ja, okay.
Also das gerade bei jedem Instrument ist es halt immer Technik und weniger Kraft.
Ja. Bevor wir uns jetzt in musiktheoretischen Details verlieren, was du, glaube ich, gut kannst. Genau, du hast gerade so angedeutet in der Jugendzeit, also war bei mir auch so, erzähle ich nachher auch noch gerne was dazu, Spätmusik schon hat für mich auch eine sehr zentrale Rolle gespielt, um irgendwie mich und mich als Junge irgendwie zu finden und dann den ersten Punkrock zu hören, während bei meinen Eltern und ein WDR4-Radio lief. Also es hatte schon eine große Bedeutung. Genau, aber vielleicht kannst du es noch greifbarer machen, Männer und Musik. Du hattest erzählt, ihr habt hattet mal einen Auftritt mit einer Band von dir, dem Provinztheater, im Gefängnis oder im Gefängnis Nähe.
Ja, nee, wirklich im
Gefängnis selber.
Ja. Mhm. Wir wurden eingeladen oder angeschrieben von einer Sozialarbeiterin der JVA Geldern Pont. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Die Sozialarbeiterin?
Nein, die JVA.
Nein, kenne ich nicht. Also Geldern Pont ist ja am Niederrhein wirklich auch bei mir in der Nähe. Ich bin im Kreis Kleve aufgewachsen. Also ich weiß, dass es da eine JVA gibt, aber ich hatte zum Glück, muss ich sagen, noch keine Berührungspunkte damit.
Nee, allein daran vorbeizufahren, finde ich schon ziemlich eindrücklich. Ne?
Absolut.
So einen Satz nochmal davor. Wir haben die Anfrage bekommen und ich hatte sofort die Fantasie, alles klar, das wird wie bei Johnny Cash. Weißt du?
Und hab, Jan in Black.
Hab gedacht, die feiern sich da voll drauf, die sind sehnsüchtig, die, ne, die haben richtig, richtig Lust, die Leute da, die Männer. Das ist ja eine Männer-JVA.
Ja, klar.
Man muss halt auch, oder ich möchte dazu sagen, es ist wirklich eine JVA, in der Männer sitzen, die lebenslange Haftstrafen verbüßen. Da sitzen schwere Kaliber. Ne?
Ja.
Und das ist jetzt nicht so hier der offene Vollzug in, weiß ich nicht, also ich glaube, die, wir waren auch nicht so, um mal vorzugreifen, darauf vorbereitet, was uns da erwartet.
Ja.
Wir haben zugesagt und haben, sind dann dahin gefahren, vorfreudig und auch so, ja, aufgeregt natürlich, ne, weil es ist was anderes im Knast zu spielen. Wir wussten, da sind auf jeden Fall Kontrollen bei und so. Und alleine auf diese JVA zuzufahren, es ist eine riesengroße Betonmauer. Auf dieser Betonmauer sind 2 Meter große Buchstaben und da steht Sehnsucht. Das heißt, krass. Also wir sind drauf zugefahren und das war so eindrücklich für mich, weil das, also ich hab direkt, ich wurde direkt traurig, ne? Also das war so ein, ich wusste, wir kommen jetzt gleich in eine Welt, in der es Menschen richtig, richtig scheiße geht. Also, und diesen Ausdruck nach außen, ne, hier drin wohnt Sehnsucht.
Ja.
Was dann folgte, war erstmal so ein bisschen, wow, ja, wir kommen jetzt gleich da an, wir werden kontrolliert. Das heißt mal in Klammern mit einem Schmunzeln. Das Provinztheater hat immer richtig viel Pröll dabei. Also wir hatten einen Bus mit Stehlampen, Instrumenten, Hockern und so einem halben Mobiliar.
Also der Theaterteil ist so groß wie der Musikteil.
Ja.
Oder größer.
Performance.
Ja, okay. Ja,
mindestens genauso groß. Und die Beamten haben in dieser Schleuse dann das Ding aufgemacht, haben da reingeguckt, weil eigentlich müssten die ja alles überprüfen.
Ja.
Und die haben das dann, nein, sie haben es natürlich fachmännisch geprüft und unsere Ausweise kontrolliert und uns dann da reingelassen. Und normalerweise oder für gewöhnlich läuft so ein Gig immer ab. Ne? Man kommt rein, guckt sich das alles an, vielleicht sind schon mal ein paar Gäste da und man wird begrüßt und so. Und diese Freundlichkeit und diese Resonanz, ne?
Ja.
von der man ja in Musik auch an vielen Stellen sprechen kann, gab es einfach nicht. Also es waren Wachleute, es war halt Aufsichtspersonal.
Ja.
Die beiden Sozialarbeiter, die waren noch die lebendigsten da, ne? Und das waren für Sozialarbeiter auch schon.
Ja, ich glaube, das färbt dann auch ab, diese Atmosphäre.
Ja. Da war eine Sozialarbeiterin bei, die war auch von oben bis unten tätowiert. Auch so, man, einen flotten Spruch gedrückt, ne? Also ich glaube, das musst du da auch machen, sonst überlebst du ja nicht, ne?
Ja, glaube ich auch.
Und wir haben den aufgebaut und haben uns da so ein bisschen eingeschwungen, ne? Wir haben in der Turnhalle gespielt. Und dann hieß es irgendwann, ja, jetzt kommen gleich die Gefangenen. Und wir waren dann nur schon aufgeregt, oh, jetzt kommen die Gefangenen. Ne? Es wurde auch immer von Gefangenen gesprochen und nicht von den Zuschauern oder so.
Ja.
Ja, und dann standen die da und haben sich da so in ihren Grüppchen aufgestellt. Und bei mir wuchs auf jeden Fall schon die Anspannung.
Ja.
Das hieß jetzt nichts, weil ich bin vor Gigs immer aufgeregt. Ne? Also eine gewisse Anspannung habe ich ja immer. Und wir waren auch recht laut. Ne? Ich glaube, das brauchten die auch mal so. Wir haben auch einen Soundmann mitgenommen, der auch gerne mal den Regler ganz oben vergisst oder da das auch einfach laute Musik mag. So. Und wir haben Soundcheck gemacht und haben angefangen zu spielen. Und normalerweise, also das ist wirklich bei jedem Auftritt so, wir fangen an zu spielen und erstmal gucken Leute und lächeln. Und dann fangen die an, sich zu bewegen. Und da entsteht dann immer so eine Resonanz. Ne?
Ja.
Also da entsteht das ist dann so ein Hin und Her. Ne?
Kommt man wir, so in Kontakt mit dem Publikum.
Genau,
ne?
Wir gucken die an, ne? Das ist Ansprechen und es kommt was zurück.
Ja.
Und da war genau dieselbe Betonmauer, auf der Sehnsucht draufsteht, im Publikum. Es kam nichts zurück, gar nichts. Die haben die Arme verschränkt, die haben geguckt, artig geklatscht, wenn wir ein Lied fertig hatten. Und wir wurden total nervös, ne, weil das waren wir nicht gewohnt. Also wir haben Einsätze verhauen, so voll unsicher, bis zu einem Punkt. An einem Punkt haben wir uns dann irgendwann entschieden, wir sind normalerweise in einem Provinztheater da auch immer recht frei in der Performance. Ne, wir machen so, improvisieren da dann auch viel, ne? Und da sind wir ja auch auf die Lacher vom Publikum angewiesen oder auf irgendwas an Reaktionen, damit wir da so.
Wo man anpacken kann.
Genau, damit man so sich danach richten kann. Und wir haben dann irgendwann gesagt, alles klar, wir spielen hier unseren Stiefel runter. Wir haben so ein eingeprobtes Programm gehabt, auch mit, ja, ich gebe es jetzt zu, manche Sprüche haben wir auch damals eingeübt. So, verzeiht es mir, liebe Bandmitglieder, wenn ihr das hört. Und dann gibt es eine oder gab es eine. Einen geübten Spruch, da ging es um einen Strafzettel, den unser Sänger mal bekommen hat, der schreibt ja halt auch die Texte und also der hat vor, weiß nicht, 12 Jahren mal einen Strafzettel bekommen und hat dann einen Text darüber geschrieben, wie scheiße der das findet, dass Leute von da oben den bestrafen. Hm. Und diese Ansage klappt sonst nie. Also nie.
Alle verdrehen so immer nur die Augen, ja, aber er findet den Spruch cool.
Ja, mit die da oben und so. Und ohne Scheiß, der hat gesagt, das nächste Lied geht jetzt an die Leute da oben, die uns vorschreiben, was wir machen sollen. Hm. Und diese ganze Turnhalle, ja, hat angefangen zu schreien, war laut, hat geklatscht und von da an haben die mit den Füßen gewippt.
Ja. Immerhin.
Immerhin, ja, und haben sich so ein bisschen bewegt. Ne? Ja. Also je weiter die Leute dann von der Bühne halt auch weg waren, desto ruhiger waren die auch. Aber es war für die ein Event, ne? Das haben die halt nie gehabt.
Ja.
Und dann ging es so einigermaßen. Aber wir haben so gesehen, wie sich so die, oder ich meine das gesehen zu haben, da saß eine Gruppe, das waren Russen, die haben mit ihren Kettchen rumgespielt, haben immer so ein bisschen geguckt, mit dem Fuß gewippt. Dann gab es da die Albaner, dann gab es da Leute, die hatten, weiß nicht, kamen wahrscheinlich so aus dem südländischen Raum. Und ja, das war das war wirklich das schwierigste Publikum.
Ja, das glaube ich. Und ich finde es krass, wie du das so erzählst. Da sind dann so diese verschiedenen, ja, vermutlich Nationalitäten, ne, die sich dann irgendwie an so kulturellen Hintergründen ähnlich fühlen, ähnlich sind,
ja,
und sich dann in so einer Institution wie Knast sich darüber verbinden dann, ne? Also ja. Ja, es ist ja wirklich, glaube ich, ein Laborraum ohne Ende. Und ich kann mir das nur vorstellen. Also ich gehe gerne auf Konzerte und auf Festivals und da lebe ich, da habe ich ja auch die Chance, das vermisse ich jetzt ja auch seit 1,5 Jahren, wie wahrscheinlich viele andere auch, mhm, wo ich merke, da kann ich mich auf eine Seite, da kann ich einen Teil von mir ausleben mit größtenteils fremden Leuten und einigen Freunden. Das kann ich sonst, das kann ich sonst selten oder mache ich auch nicht, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen mit meinem Arbeitgeber bin oder, mhm, so, und dann kommt da abends irgendein Auftritt, da bin ich dann auch immer,
ja,
immer so reserviert, so gar nicht, ja, schwer, also ich kann das wirklich schwer zu beschreiben. Ich überlege gerade, im Knast kann man da, glaube ich, nur auch sagen, mit wie viel, vielleicht sind da die größten Partyschreck, das Wort gibt es seit den 90ern, glaube ich, nicht mehr, also die größten Rampensäue dabei gewesen,
ja,
aber können dann einfach auch nicht loslegen, ja, weil man ist da irgendwie in dieser Männertruppe, ja, und will, ja, da jetzt sich auch nicht zum Kasper oder Hampelmann,
ja, genau,
machen,
ja,
ne? Nicht und zu viel zeigen.
Nicht zu viel zeigen. Es gab einen Mann, also einen Gefangenen, sagte ein Sozialarbeiter, der hat sich eine Träne weggedrückt. Also der hatte wirklich Tränen in den Augen.
Ja.
Das war ein Albaner, der wegen mehrfacher Tötung, Mordes da im Knast gesessen hat, seit 20 Jahren.
Ja.
Und hat gesagt, boah, das erinnert mich an meine Heimat.
Ja, krass. Ne,
also wir, ne, mit Posaune, Akkordeon und so Polka-Sachen, die wir da manchmal spielen, der war so gerührt davon. Und er hat sich vermutlich dann so sehr geschämt, ne, dass er sich in der Ecke verkrümelt hat und dann.
Krass. Seid ihr eine Männerband oder hattet ihr Frauen mit dabei?
Ne, wir sind eine Konstellation, in der wir nur Männer sind.
Mhm. Ja. Auch nochmal spannend, ne? Da kommt so ein Theater-Musikhaufen, mhm, ne? Sehr kreativ und frei, auch im Denken, im Tun, in so eine Institution Gefängnis rein. Und das ist schon, glaube ich, eine sehr einmalige Konstellation, ne? Und dann auch natürlich zu merken, wir sind hier nicht Johnny Cash, die haben nicht auf euch gewartet.
Ja, ja.
So, endlich kommt hier das Provinztheater und macht hier ein bisschen Musik, sondern wie schwerfällig das dann tatsächlich auch ist,
mhm,
da irgendwie sich diese Freiheit zu gönnen, so ein bisschen.
Im Einzelkontakt dann hinterher, wir haben mit denen noch Mittag gegessen, also es gab dann eine leckere Linsensuppe mit Wurst und alle Gefangenen haben gesagt, heute, wenn Gäste da sind, ist da sogar Salz drin und die schmeckt.
Scheiße, ja.
Im Einzelkontakt war das dann auch nochmal intensiver. Ne? Also da haben die waren total freundlich, die waren auch dankbar.
Ja.
Ne? Die haben sich, das fand ich auch nochmal spannend, weil wir treten ja dann auch in unserer Bühnenklamotte auf und wir haben dann Hüte auf und so Anzüge ja. und Krawatten und Westen. Und die haben dann gefragt, trägt man das da draußen jetzt so? Ne? Also mhm. Leute, die seit 7 Jahren
ja. Ja, ist das die neue
nicht mehr
Mode.
Draußen waren. Hm. Das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm, ne? Dass wir da vielleicht auch irritieren.
Ja.
Ja, das war ein sehr, sehr eindrücklicher Moment.
Ja, das glaube ich.
Nach uns hat noch eine zweite Band gespielt, die haben Metalcore gemacht. Da gab es dann einiges an Emotionen, die da rauskamen, weil die durften die zeigen. Ne? Das war dann nur so, ja, hier alle am Schreien.
Und hilf mal unseren Zuhörern, Metalcore.
Ja, Metalcore ist, es gibt ja
Rockmusik, ziemlich
sehr,
hart.
Sehr harte, laute, schnelle Rockmusik mit Double Bass. Und schreienden Frontmännern.
Also sehr, sehr, also was man, glaube ich, so verbinden würde. Meine Mutter würde, glaube ich, sagen, was ist das für ein aggressiver
ja,
der, Kram?
Der aggressive Kram, genau. Ja. Auch, ich sag mal, vom Erscheinungsbild her haben die, hat diese Metalcore-Band, ne, die waren auch tätowiert, hatten Tanktops an und Muskeln.
Ja.
Die haben da schon, ja, vielleicht auch vom Habitus da so ein bisschen besser reingepasst. Oder was heißt besser reingepasst? Wir haben ja auch irgendwie da reingepasst, weil wir auch Menschen berührt haben. Auch.
Ja.
Die waren
ich glaube, die waren da näher, dran, näher am Klischee dran auf
ja,
jeden
genau,
Fall.
Die waren näher am Klischee.
Guck mal, da sind
genau.
die harten Jungs, die machen hier für die harten Jungs ja. Musik.
Ja.
Und du hattest eingangs die Onkels erwähnt.
Ja.
Das ist ja auch so ein Habitus, wir machen hier die harten Jungs.
Ja.
Wir sind hier die harten Jungs und da scheint es so ein großes Bedürfnis zu geben oder so etwas anzusprechen. Ja, wenn ich harte Musik höre, bin ich aber irgendwie ein cooler, harter Typ.
Mhm.
Ne? Ich bin überhaupt kein, also ich bin auch eher so der Rockmusikhörer, beziehungsweise stimmt gar nicht so alles, was so handgemacht ist, aber erinnere mich natürlich, das war so ein bisschen nach mir. Musikkenner mögen mich korrigieren.
Da kam die Sinnflut.
Also, als dieser Gangster-Rap anfing, ja. ich glaube, das war so Anfang der 2000er, Ende ja. der 90er, also der deutsche Gangster-Rap, ja. wo ich wenig von gehört habe, aber wo man ja auch gesagt hat, da gab es auch so eine Sehnsucht. Ich habe in so einem Krisenhaus für Jungs gearbeitet, die haben das alle gehört.
Mhm.
Ja, die haben, das lief da hoch und runter natürlich auch mit so einer Provokationsnote.
Mhm.
Guck mal, ob die Sozialarbeiter das hier ertragen von, ich fick meine Mutter und leck mich alle am Arsch und alle Frauen sind Furzen und was weiß ich nicht alles.
Mhm.
Texte sind ja bekannt, ne? Die sind ja sexistisch, rassistisch und spielen da alle Klischees hoch und runter als Kunstform. Und da auch das so anschlussfähig ist an diese Jungs, die ja echt irgendwie da auch schon vom Leben gebeutelt sind und dann trotzdem sich da wiederfinden in dieser Musik. Ne? Und das hat, glaube ich, dann tatsächlich eine hohe geschlechtsspezifische Anteile und ich glaube auch die meisten Gangster-Rapper, ich weiß nicht, wie viele Frauen es da gibt, so ich kann mir Tic-Tac-Toe erinnern noch aus den 2000ern.
Ja.
Weiß aber nicht, ob das die gleiche Kategorie ist. Also das ist schon sehr, sehr geprägt, auch von diesen Klischees und Männerbildern.
Ja. Ja.
Guck, also, jetzt kann ich langsam was damit anfangen mit dem Thema.
Ja, herzlich willkommen im Thema.
Ja, herzlich willkommen. 22 Minuten willkommen beim Podcast. Echte Männer reden. Ja.
Ja, also wie gesagt, das ist, ich glaube, dass das halt eine hohe also das hat ja eine identitätsstiftende Wirkung, zu so einer Subkultur zu gehören, ne? Wo so Bilder dann sehr präsent sind. Also gerade beim Hip-Hop, ne? Irgendwo finde ich das schade, weil ich mag auch diese eingängige, groovige Musik. Als ich damals Hip-Hop gehört habe, da war das dann eher, also deutschsprachiger Rap, so, das war dann eher hier Fettes Brot, Blumentopf und so diese, nicht dieser Gangster-Rap, der dann nachher mit Agro Berlin da kam, da habe ich dann gedacht, boah, das ist so böse, das ist
ja
assi.
Ja, also
und trotzdem wird das ja vermittelt, dieses Bild da.
Ja, genau, und aber ich glaube bei diesem, wir sind ja viel in Glaubensfragen, also gefährliches Halbwissen, also aber ich glaube, das wird tatsächlich viel mehr von, ist jetzt meine Vermutung, von Jungs und jungen Männern gehört. Also ich weiß es nicht, also Fanta 4, Blumentopf und so, ich glaube, da hören ganz viele Mädchen und Frauen hören das ja genauso. Ne?
Ja.
Und dann, je aggressiver und je krasser und je abwertender ist, desto, ne? Also wir können ja auch mal in diese ganze Rechtsrock-Szene gehen, da gibt es ja so Grauzonen, ne? Wir wollen aber gar nicht das große politische Fass aufmachen, aber da ist es ja auch so. Ne? Und Rammstein, die sich ja über Jahre gewehrt haben, die werden ja gerade in anderen Ländern dann auch da für ihre Deutschrock-Mucke inszeniert so und sich dann ja auch immer sehr klar positionieren. Ihr könnt uns politisieren, wie ihr wollt. Wir machen einfach das, worauf wir Bock haben, ne? Und aber ja, dass dann auch genug Szenen gibt, wie du gerade sagst, wo die harten Jungs dann zu dieser Art von Musik abgehen, ne? Und plötzlich ja dann auch diese Nähe dann auch zulassen, ne? Also wenn dann getanzt wird, ne, kannst du dir richtig vorstellen, da stehen dann die harten Kerle alle oben ohne, schweißgebadet bei so einem Rechtsrock-Konzert, Pogo tanzend, sich aneinander reibend, ne, und wo man ja denken, wo ein Schelm, der sagen würde, was ist das für ein Schwuler, für eine schwule Rumeierei, also wo es dann plötzlich den Raum gibt, diese Sehnsucht nach Nähe unter Männern, die ich total nachvollziehbar finde, aber es braucht dann diesen durchgeknallten oder durchorganisierten Rahmen, um das dann wirklich zu machen. Ne? Und plötzlich,
tun zu dürfen.
Um das dann tun zu dürfen, um sich das zu erlauben. Ne? Und das gibt es ja nicht nur da, das gibt es ja so wie auch in diesen Szenen, habe ich auch nochmal überlegt, wenn man so bei Rockkonzerten ist, gibt es ja dann vorne auch ganz tolle Namen. Da ist dann der Moshpit und der Circle of Death, der da stattfindet. Da wird der Pogo getanzt. Und ich gehöre auch zu denen, die das tatsächlich gerne machen. Ne? Also da, ich will jetzt auch mal in die Mitte und tanze mich da durch, wo ich sehe, das sind ja zu 80-90% Jungs, die da rumspacken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie im Fußballstadion ein tolles Ventil, einfach um mal alles rauszulassen. Und es herrscht, obwohl das natürlich nicht so aussieht, ein sehr liebevoller Umgang da miteinander in der Regel. Ne? Da passt man aufeinander auf, weil gebrochener Fuß ist immer doof.
Ja, oder wenn jemand auf dem Boden liegt. Ne?
Ja.
Also sind dann, es gibt schon Regeln dabei.
Ja, genau. Ja, obwohl es nicht so aussieht, ne? So geordnetes Chaos. Ja.
Ich finde, jenseits von den Vorlieben, die so nach außen getragen werden, also auch wenn wir jetzt vom Pogen sprechen oder vom Moshpit oder so, diese vermeintliche Härte, oder auch wenn ich in Krefeld die Jungs höre, eher, ne, die dann mit aufgedrehtem Handy den krassen Hip-Hop laufen lassen, es ist ja auf der einen Seite eine Darstellung nach außen.
Ja.
Ne, ich gehöre dazu, ich bin hier der harte Kerl, ich will auch mit Provokationen da so arbeiten. Und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es da eben auch Verbote. Ne?
Ja.
Also es ist verboten, Britney Spears zu hören. Und,
genau, Helene Fischer.
Ja.
Ne? Also Schlager, was auch immer. Also da gibt es ja wirklich in den Gruppen ganz klar, wie, mach das Lied, mach mal nächstes Lied. Was ist das denn?
Ja, und ich glaube, es gibt, oder ich habe es auch schon gehört von Bekannten, die mir gesagt haben, die mögen keine Musik, wo eine Frau singt.
Hm.
Sowas, ne? Ist denen dann in Anführungsstrichen zu weich.
Ja.
Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich höre lieber Shakira als Mark Forster, ne? Weil ich finde die Musik einfach ansprechender. So.
Ja.
Das, ich glaube, manchmal kategorisieren Männer das dann auch.
Ja.
Ne? Und nutzen das dann eben in der Außendarstellung viel mehr als das wirklich als Genuss zu erleben.
Ja, genau. Also wir sind ja gerade jetzt so um uns so in dieses Thema einzusteigen, auch in so einer sehr beschreibenden, interpretativen Art, ne, so wie wir das erleben. Und ich möchte gleich gerne noch mal so ein bisschen drauf sprechen zu kommen, welchen Gewinn Männer denn auch haben in dieser Musik. Ein bisschen sind wir schon drauf eingegangen. Ich erzähl noch mal kurz von mir. Ich weiß noch genau, ich habe als Vorjugendlicher habe ich ganz viel Pur gehört. Kennen sich ja viele ganz, ganz erfolgreiche Band, tolle Live-Band, habe ich nie live gesehen. Aber das war so ein bisschen anschlussfähig an die WDR-4-Mucke meiner Eltern, so, aber gleichzeitig irgendwie auch da. Ich hatte so ein paar Freundinnen und Freunde, die haben das auch gehört, aber es gab natürlich auch eine große Ablehnung dagegen, ne, was ist das denn hier für Deutsch-Pop-Musik? Ich habe alle Lieder auswendig gekonnt und hab gemerkt, und da geht es ja wirklich ganz viel darum, erstmal Deutsch, ich habe das verstanden, mit Englisch konntest du ja vergessen, und habe gemerkt, dass ja Texte, die singen über irgendwie oft über was Bedeutsames, ne, ein bisschen politisch, auch über Gefühle, ne, sehr, sehr warmherzige Musik oder so habe ich das, glaube ich, damals. Also es hat mich einfach sehr berührt. Und danach kam so ein Wandel, dass ich da wirklich auch so in so eine Rockecke ging. Ich weiß, ich habe dann, gab es dann 19 Green Day und Offspring, diese Alben, die da rausgekommen sind, die liefen bei mir rauf und runter, und da habe ich mich da wirklich irgendwie so So wie Leute sagen, dein Fußballverein findet dich, da hat mich meine Musik gefunden und ich weiß bis heute, auch in den schwierigen Zeiten meiner Kindheit und Jugend, ich habe da die Kopfhörer aufgesetzt, die Musik gehört und das war ein Ventil für mich. Also es war so ein Ventil, diese Jungs mit dieser lauten, aggressiven, schreienden, punk-schnellen Musik zu hören, war für mich, glaube ich, einfach ein riesen, ja, wirklich ein riesen Ventil, was es mir möglich gemacht hat, da irgendwie leichter zu leben, zu überleben in manchen Situationen. Und Jugendzeit ist, glaube ich, immer mit schweren und großen Krisen verbunden. Und für mich war das super wichtig, genau so einer Subkultur anzugehören. Und dann bei der Schülerparty zwischen DJ Bobo und Alalalalong lief dann irgendwann mal Rage Against the Machine und alle Jungs standen da, von den Sechstklässlern bis zur Oberstufe, also die Oberstufen natürlich in der Mitte, wie am Rand. Und fuck you, I won't do what you tell me. Also das war schon, also das sind so Momente, wo ich merke, genau, plötzlich da darf ich Emotionen haben und zeigen und Gänsehaut und alles Mögliche und plötzlich, wow, da gibt es eine Erlaubnis.
Ja. Ja, und ich finde, dass, also wo du gerade von Rage Against the Machine sprichst, ne, hier Killing in the Name of, meinst du, ne?
Ja.
Das ist ein Song, der, also mich elektrisiert das. Ja. Das ist so ein, das fährt durch den ganzen Körper und es ist ja auch, jetzt kann man sich spüren.
Ja.
Irgendwie. Und das ist dann für mich immer so der Link zur Beratungsarbeit, auf Resonanz, auf Spürbarkeit ausgerichtet zu sein. Und das finde ich bei Musik eine ganz, ganz tolle Sache.
Ich glaube, wir haben schon öfters über das, also hört euch gerne schnell eben die anderen 7 Folgen an, über das Emotionsverbot bei Männern gesprochen, ne? Also irgendwie dann den Lauten zu machen und so geht alles, aber gleichzeitig spürt man ja auch, also für mich so eine Band meiner Jugend, ich war, bin dann einen Tacken zu jung, aber ich habe da noch ganz viel von natürlich von mitbekommen, ist diese Nirvana-Nummer, der irgendwie diese coolen Jungs aus dieser Grunge-Ära, diese aggressive Musik, aber es schwang immer auch irgendwie ganz viel Traurigkeit, Verzweiflung und ist alles scheiße Attitude irgendwie mit, die dann für mich wirklich, ich war ja da 13, 14, überraschenderweise dann tatsächlich mit dem Tod von Kurt Cobain seinen Höhepunkt fand und ich so dachte, hey, das ist so alles Showbusiness und irgendwie, das sind irgendwie Rockstars und wieso bringt denn sich da jetzt da wirklich einer um? Also das war, hat in dem Sinne ein Stück weit meine Welt erschüttert, weil da ist irgendwie ein Mann, der hat alles erreicht mit einer Band, ist da irgendwie Scheiß, hat so diese Einstellung, ist mir alles egal, hat alles erreicht und dann bringt er sich mit 27 Jahren, erschießt er sich. Also, das war schon krass.
Mhm.
Krass, ne? Und wie das alles nicht reicht. Also, wo man sieht, obwohl er da ganz viele Menschen berührt hat in irgendeiner Form oder angesprochen hat mit seiner Musik, ganz viel Resonanz bekam, konnte er damit irgendwie nichts. Vermutlich irgendwie nichts anfangen.
Beziehungsweise Resonanz hätte haben können.
Ja.
Wir wissen ja nicht, ob die wirklich gespürt hat. So, ne?
Ja.
Ja, wo du das. Mir fällt gerade ein, dass es da ja auch so ein. Ich gab ja vorher in dieser Zeit noch eine andere Band hier mit. Natürlich gab es ja mehrere Bands.
Diese eine Band.
Diese andere eine Band mit diesem langhaarigen blonden Sänger, so Guns N' Roses. Die ja.
Ich dachte, du meintest die Hansons.
Die Hansons. die. Ja, was anderes verkörpert haben als Nirvana. Ne? Die waren ja eher so die Rockstars, die so richtig, ich glaube, man würde in der Psychoanalyse sagen, diesen phallischen Style hatten mit Riesenstadien und hier läuft alles nur so, wie wir das haben wollen. Und wenn ihr mir in 10 Minuten keinen Lammrücken bringt, dann treten wir nicht auf und so ein Scheiß. Ne? Das ist so Hybris und auf der anderen Seite dann mit Nirvana diese Traurigkeit und auch diese Depression.
Und trotzdem irgendwie krass, wie du sagst, genauso dieses ruhmvolle männliche, aber dann trotzdem, ne, alle irgendwie mit ihren langen Haaren, ne, also mit ihrer auch neu, Stück weit Neuinszenierung, ja, wir können machen, was wir wollen, wir können auch lange Haare haben, wenn wir wollen, ne, und also wirklich einerseits Klischees auch irgendwie, glaube ich, aufbrechen und aufgebrochen haben, gleichzeitig aber dann irgendwie trotzdem in ihnen gefangen sind.
Ja, natürlich. Und dann auch eben ein männliches Reaktionsmuster zeigen auf dieses Gefangensein auch in der Industrie, ne? Also ja. Die wurden ja auch dann rumgereicht. So. Du bist ja vermarktet dann.
Hast du, du bist ja hier mal unser Statistikonkel, aber ich glaube, die Frage kannst du trotzdem nicht beantworten. Weißt du, ob es mehr Männer oder mehr Frauen gibt, die Musik machen, so im Großen und Ganzen? Also ich kenne mich jetzt nur so in dieser Rock-Pop-Ecke aus. Also bei klassischer Musik kannst du, glaube ich, echt die Frauen, die da erfolgreich waren zu der damaligen Zeit, an einer oder zwei Händen abzählen, vermute ich. Mhm. Und heute kriege ich auch mit, der ganz große Teil der Musiker ist männlich. Also bei den Sängerinnen gibt es noch so ein bisschen Ausnahme. Es gibt ganz viele tolle, erfolgreiche Sängerinnen. Aber wenn es so, du bist ja öfters auf Tour auch gewesen und hast Festivals besucht. Wie ist da so die Durchmischung?
Ich weiß nicht, wie viele Instrumentalistinnen es gibt auf dieser Welt. Ja. Meine Wahrnehmung ist, wenn wir so auf die Bühnen gucken oder wenn ich das so da miterlebe, zumindest jetzt auf diesem, ich sag mal in Anführungsstriche, semi-professionellen Level, sind die Musiker auf Kerle. Also es gibt, das ist so meine Wahrnehmung.
Also die Bands spielen selber, also die Musiker, die Instrumente spielen, das sind in der Regel Männer.
Mhm. Ja, und die Techniker sind meistens Männer. Die Organisatoren, mit denen wir hinterher die Abrechnung machen, das ist so 50-50. Aber das Geile ist, das sind dann, also ich lache jetzt dabei, ne? Das war dazu klischeehaft, dass diejenigen, die sich dann um die Bands kümmern, Backstage, ne? Und das Essen kochen und dafür sorgen, dass wir dann wirklich dass wir uns da zu Hause und heimisch fühlen, sondern das sind die Frauen.
Krass.
Weil das sind häufig Frauen.
Okay, du hast jetzt schon so ein bisschen das Drumherum mit einbezogen, aber ich höre so raus, jetzt so gefühlt 80% der Akteure, die wirklich Musik machen, das sind alles irgendwie Jungs und Männer.
Also auch als Statistik-Onkel kann ich Prozente nicht fühlen.
Ja.
Es sei denn.
Okay.
Ich denke schon, ja. Also, dass die auf jeden Fall oder dass Männer präsenter sind.
Ja.
Habe ich, weil wir, wenn wir nicht im Knast spielen, spielen wir normalerweise auch auf Festivals, die, wie sage ich das, eher so linksorientiert sind, ne, oder so. Ja, Kulturveranstaltungen von Leuten, die was bewegen wollen oder so.
Oder unpolitisch sind im weitesten Sinne.
Und die, was wir schon häufiger gehört haben, war, dass, oder manche Leute zeigen sich dann, ich sag mal, irritiert bis abwertend, dass wir nur Männer sind in der Band.
Ja.
Und das ist schon mal der Begriff, ihr seid doch voll die Salami-Party, so ist mir gefallen. Und ja, keine Ahnung. Ich bin zwar in Anführungsstrichen betroffen davon, aber irgendwie hat sich das ja nicht gefügt. So.
Also du kannst ja jetzt ja nichts für deine Salami. Die Frage ist ja, wie viele Frauen stehen bei euch Schlange und sagen, wir wollen mitmachen, die ihr ablehnt? Ja. Wahrscheinlich keine. Ja, eben.
Wir haben in einer anderen Band, in der ich spiele, halt eine Sängerin und wir sind immer froh, wenn die da ist, ne? Wenn die auch ihre eigenen Projekte hat. Also da, ich finde, das ist immer eine Bereicherung.
Ja.
Also nicht nur, weil das halt natürlich eine gute Sängerin ist, sondern ich finde, das erdet auch. Also
ich finde inzwischen, also ich finde es gut, wenn Jungs und Männer ihre Orte haben, wo sie ihr Gedöns machen können, wo Frauen und Mädchen ihre Orte haben. Und genauso wichtig sind die Orte, wo man zusammenkommt und nicht dieses, ich habe es jetzt Gedöns genannt, das soll gar nicht so abwertend klingen, aber so diese Welten auch dann wieder miteinander teilt. Ohne dass ich auch irgendwie erklären könnte, warum, aber oder ob das richtig ist oder falsch ist, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass wir irgendwie als Jungs und Mädchen in dieser Welt sind und als Frauen und Männer spielt ja einfach eine Rolle. Und auch wenn ich immer wieder sage, wir müssen jeden Menschen individuell betrachten, ist es ja ein Aspekt, wo wir nicht sagen können, das Geschlecht ist egal. Es ist nicht egal. Es spielt eine Rolle und es geht nicht darum, das zu bewerten, es ist gut oder schlecht, sondern es spielt eine Rolle. Und
und es spielt eine Rolle und wo du schon Bewertung sagst, es geht oder bei Musik geht es ja immer um Bewertung. Ne?
Ja, klar.
Finde ich das gut oder schlecht?
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja.
Und bist du ein guter Musiker oder nicht?
Ja.
Und ich denke gerade daran, als du erwähnt hast, dass ne, macht man mit, oder machen wir mit ich sag mal, gemischten Gruppen Musik, also mit Frauen zusammen oder nur mit Männern. Das ist auch ein Unterschied. Also zumindest habe ich das wahrgenommen.
Ja, glaub ich. Ja,
weil in, wenn wir Musik machen, geht das ja häufig darum, ne, wie soll etwas klingen? Kann ich das umsetzen, was ich mir vorstelle? Und manchmal eben auch, wer ist der Geilste? So dieser, ja, dieser Blödsinn. Dieser, als ich angefangen habe, Musik zu machen oder Bass zu spielen, weiß ich noch, war mir sehr wichtig, als Bassist zu slappen, ne, diese Spieltechnik ja, zu beherrschen, weil ich nicht der degradierte Gitarrist sein wollte. Ne, weil gerade bei
Gitarre,
Rockmusik.
Ah, für die Gitarre hat es nicht gereicht, ja, beim genau. Jan.
Und das ist eine Art von, ja, von ne, Selbstabwertung eines Instruments. Also der Bass ist mega wichtig. Guck dir mal an, selbst wenn er nur dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü macht, wenn der nicht da wäre, dann ja, bricht ein Kartenhaus zusammen.
Ja, absolut.
So, ne? Das
also
ist halt der so eine Bewertung, die ich ne, so ganz kurz als Zwischeneinschub übernommen habe, dass ich halt ein geiler Bassist in meiner Darstellung sein muss. So. Und mir ja, ist aufgefallen, dass wenn ich immer wieder in so Projekten mitgespielt habe, in denen Frauen mitgemacht haben, ist das achtsamer gewesen oder
ja,
war ich achtsamer, weil ich gemerkt habe, okay, die sind irgendwie auch so ein bisschen zurückhaltender. Das heißt, erstmal einigen wir uns darauf, wie soll das überhaupt klingen.
Ja.
In so einer Männertruppe, zumindest die, in denen ich gespielt habe, war das jetzt unabhängig vom Ergebnis, ne, was ja, jetzt gut oder schlecht war oder mir mehr Spaß gemacht hat, die Herangehensweise war erstmal alle nach vorne und alle ja, laut und alle ja, und dann erstmal gucken, wo man was runterregulieren muss.
Nicht so viel reden, erstmal irgendwie machen und anfangen.
Genau.
Und dann gucken wir mal.
Ja, und jeder, ja, na, die sind die Interaktionen auch anders. Also,
ja,
in so, ich will das jetzt nicht pauschalisieren oder ich will das nicht pauschal verstanden wissen. Meine Wahrnehmung war tendenziell eher in Männergruppen, ja, wird dann eher so, ah komm, Chris hat nicht hin hier, dein Dreiviertel, sieben Achtel Gedöns da. Also er wird schon mehr so in eine Grenzüberschreitung so gegangen. Und ich glaube, bei Frauen ist das eher ja, zurückhaltender.
Ja.
Ist jetzt auch sehr pauschal gesagt, war jetzt meine Wahrnehmung mit den Männern und Frauen, mit denen ich gespielt habe.
Wer sich über Jans Pauschalisierungen, die er nicht vorgenommen hat, beschweren möchte, kann das auch gerne tun. Per E-Mail über podcast-emr@skmev.de. Wir warten immer noch auf den ersten Shitstorm. Wir sind hier einfach immer noch politisch zu korrekt. Wollte noch mal auf den Gedanken weiterdenken, den du gesagt hast. Ja, gefühlte Statistik ist
nee, Musik, das war dein.
Gut, auf die Aussage, gefühlte Statistik ist, Musik ist irgendwie schon auch so ein Männerding. Und wollte dich noch mal fragen, wie du das einschätzt, inwiefern das denn tatsächlich auch eine Möglichkeit ist, genau irgendwie diesen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Also mal so eine ganz banale Frage, warum ist das so? Also ich glaube nicht, dass Männer talentierter sind. Also es gibt ja ganz viele kreative Lebensbereiche, die sind ein Stück weit auch Frauen dominiert, ne? wo mehr Frauen agieren.
Mhm.
Und jetzt sind wir so bei dem Thema Musik. Boah, es scheint doch so sein, dass Männer da die Hauptakteure sind. Also Hauptakteure, nicht die besseren Akteure, sondern die Mehrzahl. Hast du da eine Idee, womit das zusammenhängen könnte?
Ich habe die Idee und es ist nicht meine. Das habe ich irgendwo anders mal gehört und kann auch gerade nicht sagen, wo ich das gehört habe, dass Männer weniger Hemmung haben, nach vorne zu treten. So unterm Strich jetzt. Ne?
Ja.
Ich meine, ich bin als Bassist auch eher so in der zweiten Reihe.
Ja.
Aber so die Entertainer und die sagen, hier komm, ich bin der Geilste. So, das kann ich mir vorstellen, ist in so einem männlichen Habitus eher verankert als in einem weiblichen.
Ja.
Also dass so eine zu 2000 Leute zu unterhalten, natürlich gibt es auch ne, Frauen, die das können, die das so richtig geil machen und die ich feier. Keine Ahnung, bin jetzt gerade so in so Erklärungsansätzen, aber ich glaube, dass das eher diese dieses, ich bin mir nicht zu schade dafür, dass mich jemand scheiße findet. Irgendwie
so. Ich wollte ja eigentlich so eher in die Richtung, was hat das mit Jans Gefühlen zu tun, dass Jan Musik macht?
Ach so. Dann frag mich doch direkt.
Ja, ich dachte, wir haben so diese telepathische Kommunikation, aber.
Ja, die funktioniert nicht irgendwie so bei uns. Das war beim letzten Mal genauso, in dieser Abmoderation. Dann stand ich hier ratlos und du meintest, ich wollte dir mal telepathisch hier vermitteln.
Ja, wir bleiben.
Hättest mir auch ein Schild hochhalten können.
Ich bastel eins fürs nächste Mal.
Ja. Schreib schon mal hier auf den
Zettel. Jan, was haben denn deine Gefühle, deine Gefühlswelten damit zu tun, dass du Musik machst?
Ja, meine Gefühlswelten. Also eigentlich habe ich ich habe damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, eine Band zu gründen, in einer Band mitzuspielen oder das etwas zu einem größeren Teil meines Lebens zu machen, deswegen gemacht, weil das für mich eine große Freiheit gewesen ist. Ne? Weil Musik zu machen und kreativ zu sein, bedeutete für mich damals, also für mich persönlich die Entscheidung, mache ich eher Sport, ne? Wo es eine Mannschaft gibt, einen Trainer und hohe Verbindlichkeiten, einen Verband, bei dem man seine Lizenzen beantragen muss und Spielerbögen und sowas ausfüllen muss. Und bei Musik war das alles so, ja, wenn wir keinen Bock haben, machen wir es nicht.
Ja.
Und wenn wir Bock haben, dann machen wir das noch, wir ziehen das dann noch durch. Und ich konnte mir die Leute aussuchen, mit denen ich Musik mache. Nicht der Trainer, es gab keinen Trainer.
Ja.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Menschen getroffen habe, mit denen ich das machen kann. Die haben sich natürlich teilweise auch mich ausgesucht, ne, als Bassist. Und sind in so einer Truppe, also ich will jetzt nicht nur von diesen Tour-Sachen sprechen, von diesen Tour-Geschichten, in denen man natürlich Sachen erlebt und auch intime Momente hat und sich immer auf den Sack geht und sowas. Die ja unter Männern dann auch irgendwann eskalieren können, wo man mit mehreren Autos fahren muss und zwei Bühneneingänge braucht oder so. Es ist halt eine hohe Intimität. Es ist, finde ich, wo ich gerade auch davon gesprochen habe, ne, unter Männern Musik zu machen und da so Bewertungen mitschwingen. Das ist eine Intimität, weil es immer eine Selbstoffenbarung ist. Also gerade Gesang, ne? Ich mache ja auch gerne so Zweitstimmen im Hintergrund.
Ich glaube, darf ich da einmal dazwischen?
Hast du schon?
Ja, genau, habe ich schon. Kann ich ja gut. Ich glaube, genau dieser Begriff der Intimität, da geht mir gerade genau diesen Teil. Du redest so von Tourgedanken, aber es ist ja tatsächlich auch eine Kommunikationsform. Ne? Und ich denke mir, wir sind immer bei unserem Beratungsangebot, echte Männer reden. Wir wollen Männer befähigen, wirklich gut, ein gutes Gespür für sich zu haben und das auch, es klappt natürlich nicht immer, aber auch gut anderen klar machen zu können, wo stehe ich, wie geht's mir, was brauche ich, was wünsche ich mir, wo stehe ich gerade. Und Musik, es ist ja nicht nur, ihr geht auf Tour, ihr gründet eine Band und es gibt ja irgendwie dann auch kein also es gibt dann so ein Diskurs, wir sind eine Punkband oder wir sind eine Jazzband oder wir sind ein Provinztheater, aber irgendwie wächst da ja was aus den verschiedenen Mitgliedern
oder beides. Ja, auf jeden Fall
wächst da was zusammen, was ja vorher wirklich entsteht aus diesen Menschen. Das heißt, da gibt jeder Mensch oder wie wir es gerade gesagt haben, jeder Mann von sich etwas rein und da entsteht etwas Neues mit einer Intimität und man ist Teil etwas und kommuniziert auf diese Art und Weise ja auch ganz viel Gefühle.
Auf jeden Fall.
Also wir waren vorhin ja bei ganzen Roses und Bon Jovi und so weiter, lest euch die Texte mal durch, das sind ja die größten Schmonzetten zum Teil da von Aerosmith und keine Ahnung, ne? Also wirklich vom Text Emotion pur, ja, die da verwurstet wird, nach außen in die härtesten Typen, ne, und die coolsten Säue und dann wird da diese Emotion vertrieben. Jetzt ist aber ja das Problem, was ich in der Band mache, ist ja super, ne? Aber ich weiß nicht, ob du dir schon mal gedacht hast, ach, ich bin gerade so emotional, ich schnapp mir mal meinen Bugs, gehe zu meiner Freundin und sag, weißt du was, Schatz, keine Worte, ich spiele dir das mal eben vor, was ich empfinde. Funktioniert natürlich nicht, ne?
Doch. Muss halt richtig spielen.
Bitte?
Muss halt richtig spielen,
genau. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Es bleibt subtil, aber trotzdem intensiv und intim und leidenschaftlich. Und das ist, glaube ich, genau auch dieses männertypische Ventil. Da kann ich mich auf eine Art und Weise ausdrücken und kann im Zweifel sagen, ja, ist ja die Musik, hat ja mit mir nichts zu tun. So, ne?
Nee. Also als sprichst du jetzt mit mir als Musiker, dass das
da so ist? Nein. Von der Dynamik. Also es ist zum einen ein Ventil, wo ich die Möglichkeit habe, emotionale Dinge einfach nochmal in die Welt hinaus zu tragen.
Ja.
Kann aber ja. im Zweifel sein, das sind, natürlich sind das meine Emotionen. Wenn ich da bin mit der Gitarre und da singe, da bin ich bei mir und dann trage ich das hinaus. Ja, ja, aber ist ja nur ein was Spielerisches.
Jein. Also, aber es ist dann unauthentisch. Also ich habe gerade zwei Sachen im Kopf. Ich habe mit einer anderen Band, also nicht mit dem Provinztheater, so ein Mondo Mashup, haben wir mal einen, wir haben das erste Lied, das wirklich ein bisschen langsamer war, was nicht mit der Tür ins Haus war, was nach vorne geht und zum Party machen ist oder gewesen ist, sondern ein ruhiger, das ist so ein Soul-Ding.
Ja.
Ich weiß noch, wie irritiert und kichernd meine Mitmusiker da das gespielt haben und das so kommentiert haben.
Ja.
Und das war ein Prozess und der war wichtig und intensiv,
ja.
zu sagen, jetzt haltet mal die Fresse
ja.
und lasst euch mal darauf ein. Also ja. was ich hier gerade merke, ist, ihr habt da keinen Bock drauf, ihr wehrt das ab.
Ja.
Und der Sänger ist mein Bruder, der hatte ein Bedürfnis nach sowas, weil er auch sehr gerne tragende Sachen singt oder wollte das mal machen.
Ja.
Der hat auch einen richtig geilen Text geschrieben dazu, also einen deutschsprachigen Text, der ist so richtig auf den Punkt. Und um das fühlen zu können, um das auf einer Bühne darstellen zu können, was das kommt ja dann aus einem selber raus. Das sind ja Sachen, die hast du dir selber überlegt. Oder wir haben uns die selber überlegt. Und für uns war es wichtig, das vorher so zu proben, dass da halt jeder drin, die das raffen oder dass das alle raffen, worum es in diesem Song geht.
Ja.
Wenn du sagst, okay, das hat jetzt jemand anders geschrieben, das war der Produzent und quasi in Anführungsstrichen covern wir diesen Song, dann geht das, glaube ich. Aber wenn man das selber macht, du musst ja erstmal auf die Idee kommen, dass zu haben.
Ich verstehe dich total gut, Jan, und wir sprechen gerade, glaube ich, von ein wenig verschiedenen Dingen. Ich glaube, das, was du beschreibst, ist ein Stück weit die Einleitung zu dem, was ich meine. Das heißt, es geht gar nicht ohne diese Emotionalität und diese Authentizität, das zu machen und zu performen. Und es ist für Männer, jetzt bin ich auf so einer Metaebene in der Überlegung, warum machen so viele Männer Musik und machen das?
Ach so.
Ist das so ein Ausdrucksventil? Du hast es gerade geschrieben, da hat dein Bruder, aus welchen Gründen auch immer, ich kenne den Bruder jetzt nicht besonders gut, hat sich entschieden, das ist mir wichtig, das zu machen. Also irgendwas in ihm, da will was raus und der macht das und dann motiviert der andere, das mitzumachen. Ja, und das ist ja ein Rahmen, das in künstlerischer Form in die Welt hinauszutragen und rauszulassen. Und im Zweifel, ne, wenn ich jetzt ein Lied ich nehme ein Beispiel, ein Lied über Herzschmerz, Selbstmord und was weiß ich sein, das könnten meine intimsten Gedanken sein, die ich da kundtue. Kann aber auch irgendwann sein, was ich mir ausgedacht habe. Ja, und wenn mich dann einer fragt, was ist das denn? Ich kann immer sagen, es ist ein Lied, interpretiert das doch, wie ihr wollt. Ne, das heißt, ich habe immer diese Sicherheit, ich kann selber entscheiden, wie nah ich es dann, wenn ich es erklären will, nach außen hin an mich ranlasse oder eben nicht. Und dafür ist Musik für Männer eine wunderbare. Es ist wie im Fußballstadion. Ich gehe ins Fußballstadion, ich kann weinen, ich kann lachen, ich kann die ganze Palette der Emotionen zeigen, die ich vielleicht an anderer Stelle mich nicht so traue zu zeigen, ne, in intensiver Beziehung. Ich kann am Ende sagen, ja, ich habe halt geweint, weil meine Mannschaft verloren hat. So, aber da waren jetzt auch noch 35.000 Leute, haben das Spiel gesehen, die haben nicht geweint, weil die Mannschaft verloren hat.
Es ist ein Unterschied, wenn man sich auf eine Bühne stellt und Musik macht und da so, ja, auch eine Bühnenfigur ist, als sich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen, ich bin gerade traurig und zu weinen.
Ja.
Ja, das ist, natürlich ist das ein Unterschied.
Ja.
Also, natürlich, ne, da ist die Musik auch so eine Art, ja, das ist ja eine, ja, immerhin noch ein Medium irgendwo und kein, ja, echtes Gefühl. Also natürlich stellt das da und triggert das irgendwo an und kommt auch daher.
Das ist ja das, warum es auch anschlussfähig ist. Also ja. Die Menschen mögen ja dann auch das eine oder das andere Lied, weil irgendwie, es ist ja auch unerklärlich. Also ich glaube nicht, dass man es rational erklären kann, warum der eine auf Reggae, der andere auf Pop, der andere auf Shakira und der nächste auf, wen hast du vorhin bemüht? Genau, wenn es nicht Shakira ist, auf wen auch immer
doch,
steht.
Doch, Shakira.
Ja. genau. Also das ist ja, da schwingt ja irgendwas Emotionales mit. Ne? Und es bleibt natürlich die Frage, wenn Axl Rose von Guns N' Roses in November Rain von seiner Hochzeit singt, ist das jetzt künstlerische Kreativität, eine Geschichte, die er erzählt, die er sich ausgedacht hat, oder ist das eine Sehnsucht? Und natürlich ist es irgendwie was beidem. Ne? Und irgendwie gibt es dann den Raum, ich kann hier die coole Sau sein auf der Bühne, und was ganz Emotionales, Getragenes singen. Und es bleibt im Interpretationsspielraum des Zuhörers, wie viel Axl Rose da drin steckt, wie viel Jan Mokros da drin steckt.
In November Rain.
Ja.
Oder?
Und ne, ich bin da so beharrlich, weil für mich ist es so logisch, wenn du sagst, so viele Männer sind in diesem Musikding. Und zu sagen, das ist ein Kanal, der gut geht. Der gut geht, ohne dass, wie du gesagt hast, ich bin traurig, aber anstatt über mit meiner Schwester und meiner Mutter darüber zu reden, ich bin traurig, weil, schreibe ich ein Lied über Traurigkeit und verarbeite das so auf irgendeine Art und Weise. So. Was mit der Emotionalität für den Umgang hilfreich ist, aber natürlich jetzt dann das Thema Traurigkeit mit meiner Mutter und meiner Schwester nicht löst. Mhm. So, und das so in der guten Stunde, die wir jetzt fast sprechen, ist das so hängen geblieben zu diesem Thema Männer und Musik für mich. Also merke ich, da bin ich ganz nachdenklich geworden, nachdem du das so ein bisschen letzte Tage sagst, komm, wir machen was mit Musik.
Ja, jetzt checke ich das, was
ja, du meinst. Gott sei Dank, ja, das sind immer diese Selbstbetroffenen, die nicht auf die Metaebene gehen können.
Immer die.
Nein, weil du ja selber, weil du ja wirklich jemand bist, der Musik von verschiedensten Ebenen kennt, ne? Weil du ja sagst, ich stehe auf der Bühne und dann springe ich hier von einer Ebene auf die nächste. Wie geht's das mit dir und Gefühlen und was hat das mit Männern zu tun? Und da kriegt man ja tatsächlich auch schnell mit, wie viele verschiedene Ebenen das hat. Ja, und bei dir entstehen ja 2000 Bilder. In einem Moment stehst du auf der Bühne, dann, ne, und das ist ja dann auch einfach, glaube ich, ein bisschen konfus.
Ja, ich war beim, in einem Moment war ich auch dabei, dass man als Musiker ja sich selbst offenbart, ne? Also ja. Sei es seine Stimme zu zeigen, ne, wie man singt. Ich glaube, viele Leute können ihre Stimme auf Aufnahmen nicht hören.
Ja.
Das geht mir auch bis heute so. Ne? Also wenn ich das erstmal höre, dann bin ich irritiert.
Es gibt
so
einen Podcast, den ich immer höre, ey, das kann ich kaum ertragen. Das ist auch so eine Stimme.
Ja. Und man muss sich da als Musiker halt immer sich selbst stellen. Ne? Also da finde ich dann immer so dieser, der Link zur Männerberatung, finde ich so, it is wie it is. So, wenn man den Ton so spielt oder das Riff oder das Lied so spielt, wie man es gespielt hat, wenn man es zum Beispiel in einer Aufnahme hört, da kann man nichts schönreden oder nichts verschnörkeln oder ja. Sowas. Da muss man dann halt, ne, das hat man
das
gemacht.
Ist dann halt so, wie es ist, ja.
Und von daher ist das für mich auch so ein bisschen eine mutige Selbstoffenbarung dann an der Stelle. Absolut. Und eben auch diese Authentizität, die ich gerade eben von dir abgesprochen wähnte, als du erzählt hast.
Ja.
Muss ich mal kurz in die Bresche springen und eine Geschichte, eine Anekdote erzählen.
Ja. Ja, aber es ist doch schön, wie uns Musik und das Reden darüber und Bewertungsebenen, die dazugehören, dann auch schnell wieder auf so emotionale Pfade führen.
Mhm, auf jeden Fall.
Ja, was glaubst du, gibt es etwas zum Thema Männer und Musik, was wir jetzt noch irgendwie anknüpfen machen, um diesen Podcast rund zu machen?
Ich glaube, um den rund zu machen, brauchen wir es nicht. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich im Gegensatz zur letzten Folge nicht leer bin, sondern immer noch total voll voller Ideen.
Ja.
Also ich habe noch sehr viele Anknüpfungspunkte. Ich finde, das ist hat mir bis jetzt großen Spaß gemacht.
Ich glaube, es könnte der erste Podcast sein, wo du mehr Redeanteil hast als ich.
Das ist ja definitiv.
Ja, ist so cool. Ja.
Wurde übrigens auch gewünscht.
Hast du dir auch mal gewünscht?
Nee, meine Fans.
Ach so. Genau, ja, deine Fans. Ihr macht doch nochmal schnell den, also ihr findet natürlich, wenn ihr den Jan mal Bass spielend hören wollt, beim Provinztheater.
Genau.
Ich kriege hier gerade mit Blick Schelte. Moderier dich mal selber an oder ab.
Das Provinztheater wird definitiv irgendwann wieder auftreten, wenn wir es,
glaube ich,
wenn wir es können. Das Mondo Mashup auch. Und das ist eine Sache, auf der ich oder bei denen ich vielleicht auch den ein oder anderen von unseren Hörerinnen und Hörern gerne begrüßen würde.
Ich würde euch auch gerne mal live sehen.
Ja, würde ich auch gerne mal live sehen.
Ja. Nee, einmal habe ich's, einmal habe ich, ja. Hab ich dich live sehen dürfen. Das war ein sehr schönes Event.
Ja, fand ich auch.
Genau. Nachdem ich es jetzt am Ende doch noch geschafft habe, Jan zu ärgern, das war vorher nicht so gut gelungen, ist es dann auch der richtige Moment, vielleicht Schluss zu machen, Jan? Ich weiß nicht, was meinst du?
Ja, gerne.
Ja. Ja, wir freuen uns über Rückmeldungen, Kritik, Anmerkungen, Themenhinweise, gerne über unsere E-Mail-Adresse podcast-emr@skmev.de. Ja, ja, jetzt würde ich sagen, jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik, oder?
Auf jeden Fall, oder machen noch
Musik. Machen noch Musik, ja. Ich würde Gitarre spielen und du Bass.
Alles andere.
Oder alles andere, ja.
Ja, das war der Podcast Echte Männer reden mit Jan und?
Und mit Rüdiger.
Und das hat mir richtig Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Bis bald.
Bis bald. Merkt man, dass das ein richtig leidenschaftliches Thema ist.